Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser.
Und ich bin Christina Freund. Zusammen wollen wir zwei euch am Weg zum professionellen Coach oder psychologischen Berater oder Beraterin unterstützen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würden sagen, los geht's. Wir haben heute wieder eine Gästin, ja, wir gendern auch weiterhin, eine Gästin aus Deutschland bei uns. Und zwar ist Julia Steppert bei uns zu Gast heute. Sie hat Psychologie studiert, ist Ernährungsberaterin und Coach und führt den Instagram-Channel Seelenmut, in dem sie regelmäßig Inputs zum Thema Essstörungen gibt.
Außerdem hat sie das Ist-Tagebuch entwickelt. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn sie uns später ein bisschen mehr darüber erzählt. Und unterstützt Menschen mit Coaching, wieder in Kontakt mit sich selbst und ihren Körpern zu kommen. Herzlich willkommen, Julia.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir starten wieder direkt rein, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, also wir haben es schon kurz anklingen lassen, das Thema wird heute sein, Essstörungen und auch deren Hintergründe, wo das herkommt und so weiter. Kannst du uns vielleicht zum Beginn einmal den Begriff Essstörungen erklären?
Also normalerweise ist Essstörung, wenn man es so klassisch aus der Psychologie betrachtet, natürlich so eine Verhaltensstörung, sage ich mal. Es beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema eben Gewicht, Körper, Kalorien zählen. Also meistens ist es so, dass man in den Büchern sehr viel zum Thema, dass das Essen sehr stark im Fokus steht. Ich würde es aber tatsächlich eher so aus meiner Erfahrung und auch dem, was ich mache, mehr als so ein Hilfeschrei der Seele im Prinzip beschreiben. Also dass der Körper, über den das quasi ausgetragen wird und das Essen eigentlich nur so ein Symptom ist, also so eine Metapher, über das das Ganze dann sich zeigt, aber es eigentlich gar nicht um das Thema Essen geht. Also eigentlich ist das nicht das Problem, sondern es geht eher so um diese Gefühle dahinter, also sowas wie Aufmerksamkeit oder auch dieses Bedürfnis nach Anerkennung, was man eben in der Essstörung findet oder auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also ich bin irgendwo zwar einer Gruppe zugehörig, die quasi krank ist, aber trotzdem ist das halt besser als dieses leere Gefühl, was man ganz häufig eben hat als Betroffener. Also auch diese Identitätslosigkeit, wer bin ich, was macht mich aus? Und das sind so Faktoren, die man zum Beispiel eben in dieser Sucht dann für sich findet.
Kannst du uns vielleicht da kurz dann einen Überblick geben, was es für Essstörungen gibt?
Ich würde sagen, die bekanntesten sind wahrscheinlich so Magersucht, Bulimie. Binge-Eating ist auch immer so etwas, was immer mehr kommt. Aber es gibt zum Beispiel auch Orthorexie, was jetzt mittlerweile auch mehr bekannter wird. Also dieses zwanghaft gesunde Essen, also dieses sehr cleane Essen, was auch eben als Essstörung bezeichnet wird. Es gibt aber zum Beispiel auch die Muskelsucht oder die Sportsucht. Also im Grunde gibt es da ganz, ganz viele unterschiedliche Formen. Aber nicht alle sind jetzt zum Beispiel eben als eigene Diagnose im System von der Psychologie drin.
Okay, du hast jetzt auch vorher schon gesagt, dass es, wenn ich das jetzt richtig verstanden, auch eine Art Hilfeschrei des Körpers irgendwo ist und ein Zeigen des vielleicht inneren Schmerzes auch. Kannst du vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, woher solche Essstörungen überhaupt kommen können? Also was alles dazu führen kann, dass so etwas dann passiert?
Also es gibt natürlich da so eine ganze Bandbreite, aber ich würde sagen, was ich heutzutage immer mehr sehe, ist so dieser Druck auch in der Gesellschaft so ein bisschen, dieser Schönheitswahn, den ganz, ganz viele unterliegen, auch so diese perfekte Instagram-Welt, ne? Also dieses, man muss jeden Tag Sport machen, auch dieses cleane Essen und Smoothies, also es ist immer mehr so, dass Essen so ein bisschen, es nicht nur darum geht, dass es uns satt macht, sondern es ist immer mehr so ein Lifestyle, also dass man das Gefühl hat, okay, wenn ich vegan bin, dann, ne, dann bin ich cool und das gehört irgendwie gerade jetzt in die Zeit, wo alle das machen, also muss ich das auch machen. Ganz, ganz viele haben eben diesen Wunsch nach Zugehörigkeit und irgendwie auch nach Aufmerksamkeit, gerade wenn man im Elternhaus vielleicht auch nicht diese Aufmerksamkeit bekommt oder da irgendwo schon so Konflikte sind, dass man vielleicht das Geschwisterkind ist, was irgendwie nicht so die hohe Stellung hat und es ist eher das andere Kind. Also es geht mehr so um diese innerlichen Bedürfnisse eigentlich nach Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Anerkennung und diese Dinge kann man eben in dieser Krankheit irgendwo finden, weil je mehr man natürlich auch seinen Körper optimiert und verändert, desto mehr bekommt man ja bei uns schon auch im Vergleich jetzt so zu Sport oder solchen Sachen natürlich auch Anerkennung und kann sagen, hey, wie hast du es denn geschafft, so toll abzunehmen oder wie schaffst du es immer, Sport zu treiben? Also das ist halt auch immer mehr in unserer Gesellschaft einfach so ein Thema, dass diese Dinge Bestätigung finden und Menschen, die sehr anfällig oder gerade dieses Gefühl haben, ich brauche viel Bestätigung irgendwo, die finden dann natürlich auch diese Ventile und drücken das dadurch aus. Und der Weg, wo gesund und krank anfängt, ist halt manchmal sehr schmal, sage ich mal, wo man sagen kann, okay, die ist jetzt essgestört und die ist irgendwie noch in so einem, ja, gesunden Trend drin, sage ich mal.
Ich habe mal gehört, also du hast ja auch schon von der Leere gesprochen, die man da irgendwie füllen möchte. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es oft so ist, dass wenn sozusagen Menschen mit Essstörungen kämpfen und dann aber herausfinden sozusagen, was dahinter steckt, was für ein Bedürfnis da vielleicht dadurch gedeckt wird oder man versucht zu decken, weil es wird ja dann nicht gedeckt, dass dann automatisch sozusagen die Essstörung gar nicht mehr so ein Thema ist. Also dass das eigentlich wirklich sehr, also sich auf der psychischen Ebene abspielt und gar nicht so sehr jetzt mit dem Essen direkt.
Genau, also das Essen ist eigentlich auch nur so ein Symptom. Also für ganz, ganz viele ist das von außen natürlich betrachtet so, als würde es ums Essen gehen, weil man hat ja Schwierigkeiten zu essen oder man isst eben sehr, sehr viel. Aber die Personen möchten eigentlich dieses Gefühl haben von, okay, in kurzem Moment habe ich wirklich die Kontrolle über alles oder in diesem Moment kann ich meine Leere, ne? Also dieses Gefühl von Schmerz, was ich mit mir rumtrage, das ist für einen kurzen Moment so ein bisschen wie abgeschalten. Also Sucht generell löst uns ja irgendwo auch aus der Realität raus, also auch Alkohol oder andere Abhängigkeiten lösen uns eben so ein Stück aus diesem Schmerzkörper raus und das macht das Ganze natürlich auch sehr attraktiv und leider eben auch abhängig, weswegen es sehr schwer ist, da dann auch auszusteigen, wenn man da mal wirklich tief drin ist.
Mhm. Und vielleicht dadurch auch, weil du auch vorher Social Media angesprochen hast, es gibt ja, ich meine, jetzt ist sozusagen wieder die Zeit hin zum Sommer. Also ich weiß nicht, wie viel ich schon gelesen, gehört habe von Abnehmprogramm da und das und in 5 Wochen verlierst du 10 Kilo und keine Ahnung was alles. Das sind ja dann auch wieder Dinge, wo ich mich ja dann wirklich nicht mit dem eigentlichen Thema beschäftige, sondern halt wieder mit dem Symptom nur und es vielleicht in eine andere Richtung drehe, oder?
Ja, richtig. Also das sehe ich auch gerade aktuell. In jeder Zeitschrift ist wieder irgendwas. Ich muss sagen, also mich persönlich betrifft das jetzt nicht mehr, aber ich kenne ganz, ganz viele, die auch, wo es normal ist, irgendwie abends immer was zu essen, um runterzukommen, um irgendwie abzuschalten und ganz, ganz viele es einfach auch nicht mehr können, dieses normale Essen, weil jeder probiert gerade eine neue Diät aus und jeder sagt, oh, jetzt war Ostern, ne? Also da habe ich ganz, ganz viel gegessen, jetzt muss ich das irgendwo wieder abtrainieren. Also ich kenne mittlerweile leider sehr wenige Menschen, die wirklich so ein normales Verhältnis haben zum Essen. Also es ist mehr immer so ein Ding, was sich durchzieht, was wirklich immer mehr, ja, nicht mehr diese wahre Bedeutung eigentlich von Essen hat.
Mhm. Wenn man jetzt von einer Essstörung betroffen ist, wird man ja auch wahrscheinlich durch verschiedene Phasen in irgendeiner Form gehen, wo man sagt, man ist vielleicht eher am Anfang oder man ist schon mittendrin oder man hat schon abgeschlossen. Jetzt was deine Arbeit betrifft, wie schaut das bei dir aus? In welchen Phasen kommen da die Leute zu dir?
Unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt sowohl welche, die nach Kliniken kommen, ja, also wenn es schon so der akute Teil ist, jetzt gerade vielleicht so vorbei und sie haben sich jetzt so ein bisschen mehr stabilisiert, auch vom Gewicht her. Aber ich habe auch Leute, die schon ja sehr, sehr viele Jahre drinstecken, also 10 und länger und die schon sehr viel ausprobiert haben, also sowohl Therapie, Klinik und solchen Sachen und ja, so ein bisschen auf der Suche sind nach jemand, der das Ganze halt schon überstanden hat, also der das nicht nur aus dieser fachlichen Welt, sage ich mal, sieht, ne, nach diesen Diagnosekriterien, sondern der wirklich eben das auch alles durchlebt hat, wie man da rauskommt und auch diese ganzen Themen halt versteht. Also es sind sehr unterschiedliche Phasen. Es gibt jetzt nicht nur so die eine, manche sind auch schon sehr weit und möchten vielleicht mehr so, was kann ich an Selbstfürsorge machen, wie kann ich einen neuen Bezug zu meinem Körper bekommen. Also ganz unterschiedliche Themenbereiche.
Was ist denn so dein erster Ansatz, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Also wie schaut das aus normalerweise?
Ja, also wenn jemand mit einer Essstörung, sage ich mal, zu mir kommt, dann klar führe ich immer so ein Vorabgespräch und ich schaue mal, okay, wo steht der gerade, was ist so die größte Herausforderung für sie und vor allen Dingen auch, was hat sie schon für Ressourcen, also was macht sie schon, um Kontakt zum Körper zu bekommen, was ist vielleicht auch an Hilfe, Unterstützung da, so im Umfeld. Manche haben auch noch eine begleitende Psychotherapie irgendwie laufen. Auch da kann man dann nochmal einen Kontakt vielleicht zum Therapeuten herstellen, dass man da wirklich gemeinsam drauf schaut. Und ich bin sehr körperzentriert in meiner Arbeit. Also ich arbeite schon so ein bisschen nicht so an diese Oberfläche, also gucke, okay, wir machen Ernährungsplan und wir gucken, dass das Essen wieder stimmt, sondern das ist mehr so eine Grundvoraussetzung, die eigentlich schon mitbringen im besten Fall, weil dieses, ich sag mal, Rumdoktern auf der Verhaltensebene mache ich überhaupt nicht, sondern ich möchte mehr dahinter schauen, okay, wo ist denn die Wurzel, also was ist das Bedürfnis, was ist diese Funktion hinter der Essstörung, wo ist dieser Krankheitsgewinn auch, warum die Leute das natürlich auch machen. Und häufig ist da ein Bezug auch zum Thema Trauma da, also dass da sehr viel Spannung im Körper ist und Essen dadurch so ein Ventil geworden ist, um diese extreme Spannung so ein Stück weit wieder abzubauen.
Kannst du uns da vielleicht, weil wir haben ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja großteils angehende Beraterinnen und Berater, kannst du uns vielleicht so ein bisschen ein Beispiel an einer Methode geben, inwiefern du da dann arbeitest, wenn du sagst, du möchtest da tiefer reingehen, ist es nur über Fragen oder hast du da bestimmte Techniken, wie schaut das aus?
Es ist schwer ein bisschen einzuordnen, wie ich sag mal, in der Psychotherapie, das ist nicht so Verhaltenstherapie oder sowas in die Richtung. Also es ist sehr viel über Fragen natürlich auch, also da zu gucken, okay, so ein bisschen analytisch, ne? Also welche Gefühle hast du da, wenn du dem Essen nachgehst oder auch was bringt dir das, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dich dem so einem Widerstand dagegen gehst. Also auch da kann man ja gucken, okay, was macht das im Körper für Gefühle, auch zu schauen, wie ist die Spannung da, in welcher Alltagssituation. Und im Körperzentrierten, da ist es so, der Bereich Somatic Experience, das ist so eine Traumamethode im Prinzip, da geht es wirklich sehr viel um dieses in den Körper reinspüren, also so ein Spürenlernen wieder, auch seinen Körper so ein bisschen ein Stück weit ja auch mal zu berühren, ja, zu gucken, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich die Hände auf meinen Bauch lege, wie fühlt sich das an, wenn ich da in ein positives Gefühl gehe, und auch so einen Anker zu finden, also wirklich wieder so dieses Wissen, okay, in meinem Körper bin ich auch zu Hause, also da kann ich auch Sicherheit spüren, weil das ist ja etwas, was ganz, ganz viele halt gar nicht mehr haben. Also sie fühlen sich sehr neben dem Körper oder gar nicht so zugehörig zum eigenen Körper, und da ist es dann ganz wichtig, wieder so einen Kraftort auch zu schaffen im Körper. Und das geht dann natürlich über Meditation, Bodyscans, also solche Dinge.
Von dem, was du mir jetzt erzählt hast oder uns erzählt hast, kommt es mir so vor, dass wenn sozusagen so eine Art Trauma entsteht, dass sich dann Körper und Geist so ein bisschen voneinander trennen kann. Hast du auch das Gefühl, dass es dann manchmal so ist, dass die zwei sozusagen sich nicht mehr spüren, nicht mehr kommunizieren, so wie es eigentlich gehört oder gut wäre?
Also wenn eine Person ein Trauma erlebt, also sowohl jetzt ein Schocktrauma oder ein Entwicklungstrauma, dann ist es ja so, dass so ein Notfallprogramm im Körper abläuft, weil der möchte sich ja schützen, und dadurch entsteht eben eine Spannung durch das Trauma. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass die Personen jetzt nicht damit wirklich umgehen konnten mit der Spannung. Also da war zum Beispiel vielleicht in der Kindheit eine Situation, die traumatisch war, und sie konnten, da war nichts da zum Gegenregulieren. Also als Kind brauchen wir dieses Gegenüber, weil wir können uns ja noch nicht selbst regulieren, weil das Nervensystem noch nicht ausgebildet ist. Und ganz häufig trägt man diese Spannung dann eben mit sich weiter irgendwo auch ins Erwachsenenalter, weil man die nicht abfließen lassen konnte. Und irgendwie, wenn man sehr viel Spannung in seinem Körper hat, dann fühlt es sich schon so an, als wäre der Körper irgendwo auch der Feind, weil man da nicht diese Ruhe findet, die ihr wahrscheinlich so im Alltag habt, sondern es ist mehr so, als würde man auf so einem Vulkan sitzen, so beschreiben das ganz, ganz viele. Oder für mich war es immer so dieses, ich fahre hoch wie ein Computer, aber ich fahre nie runter. Also es fühlt sich eben sehr auf Spannung an und sehr auf Stress. Und auf lange Sicht ist das für das Nervensystem auch unheimlich anstrengend, in diesem Überlebensmodus quasi zu bleiben. Und dadurch entwickeln sich automatisch irgendwann Symptome, also auf der Verhaltensebene, dass der Körper irgendwie krank wird oder auch die Seele dann natürlich Signale gibt und so ihre Wege findet, sage ich mal, ne, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen.
Du hast vorher eins gesagt, du schickst ja auch Klienten auch oder bist ja auch mit Psychotherapeuten in Kontakt. Wie ist es bei dir, wenn jetzt jemand zu dir kommt? vielleicht nicht diagnostiziert oder so, sondern einfach mal von dir über Instagram oder sonst was gelesen hat und das einfach noch keine Diagnose, gar nichts da ist, hast du da Leute, wo du dann gleich sagst, bitte dort hin weiter, bitte geh mal dorthin, lass dir mal dort anschauen oder wie läuft, weil ich stelle mir das immer sehr sensibel ab, vor, dieses Thema, dass man dann sagt, na, ich glaube, das, was da im Hintergrund ist, sind übrigens E-Mails, nur damit ihr es wisst, ich habe leider den Laptop nicht leiser dran. ich stelle mir das halt sehr sensibel vor, dass wenn da jetzt jemand kommt und vielleicht das erste Mal drüber redet, dass man dann gleich sagt, na, geh mal dort und dahin. Wie schaut das bei dir aus?
Also meistens tatsächlich hatte ich bis jetzt noch niemanden, der noch so gar nichts gemacht hat. Sage ich mal, also bei mir landen so ein bisschen, sage ich schon, eher mehr diejenigen, die schon sehr viel ausprobiert haben, wo schon einfach auch so eine gewisse Resignieren so ein bisschen da ist, einfach weil nichts irgendwie so richtig weiterhilft. Und meistens ist es so, dass ich im Kennenlerngespräch eigentlich schon direkt so für mich das einsortiere, passt das? Also passt das auch vom Zwischenmenschlichen her, weil es muss schon auch so ein Commitment da sein. Das ist bei mir immer wichtig, weil es ist ja jetzt keine Therapie, die die Kasse zahlt und man sitzt das vielleicht so ein bisschen ab, sondern es ist ja schon irgendwo auch, weil Coaching von der Kasse nicht unterstützt wird jetzt bei uns in Deutschland, man muss das selbst bezahlen. Das heißt, man muss vielleicht schon da auch das eben wollen, ne? Dass man da sagt, okay, ich investiere das auch für mich in meine Gesundheit. Ich frage schon immer nach, ist da noch Klinikbegleitung, Psychiater oder sowas in diese Richtung? Aber ich brauche keine Diagnose, sage ich mal, weil ich finde, diese Diagnose Essstörung heißt ja nicht, dass man erst dann Hilfe bekommen darf, sondern ganz, ganz viele sind da ja auch sehr am Zweifeln. Darf ich mir schon Hilfe suchen, wenn ich zum Beispiel noch kein Untergewicht erreicht habe? Weil es gibt eben auch sehr viele atypische Anorexien, also wo man das nicht so direkt am Körper sieht mit Untergewicht. Und ich finde, sobald ein Leidensdruck da ist und die Person mir sagt, hey, ich habe irgendwo ein Problem mit dem Essen, egal ob das jetzt zu viel Essen ist oder zu wenig Essen, dann können Sie sich Hilfe suchen, und wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind bei mir ja gut aufgehoben oder Sie möchten da einfach mal so ein bisschen mehr Ihren Körper spüren lernen oder Sie möchten da einen neuen Bezug haben, dann stehen Ihnen im Prinzip sozusagen die Tore offen.
Ich habe das auch irgendwie aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht nur in Bezug auf Essstörungen, sondern generell, wenn Menschen mit Themen kommen und die Leute Themen haben, die jetzt da unter Anführungszeichen nicht so schlimm sind. Immer wieder diese Aussage, na, ich darf mich ja gar nicht beschweren, ich darf ja gar nicht traurig sein, mir darf es ja gar nicht schlecht gehen, weil ich habe ja eh alles im Leben und es gibt ja so viele Leute, denen es so viel schlechter geht. Und ich finde es total schön, dass einfach auch, dass du auch diesen Ansatz auch da verfolgst, einfach auch dazu sagen, es ist ganz egal, wenn in der Situation etwas nicht passt und sich das nicht gut anfühlt, dass man einfach sagt, okay, ich darf jetzt hinschauen und darf mir die Zeit nehmen und einfach auch daran arbeiten. Finde ich extrem wichtig, aber ich glaube gerade bei sowas ist es nicht wichtig, wenn es eben so in der Psyche drin sitzt und nicht immer nur dieses nach außen oder das, was nach außen sichtbar ist, darstellt. Ne?
Richtig, genau. Also ganz, ganz viele lernen das einfach auch so von zu Hause, dieses, ne, ich darf mir keine Hilfe suchen oder ich bin eben noch nicht krank genug. Also das ist halt in der Essstörung dieses Thema und ich hatte das natürlich auch, aber es ist eben so wichtig, sich eigentlich frühzeitig Hilfe zu suchen und nicht erst, wenn man so tief drin steckt, dass es dann halt echt auch schwer ist, da alleine rauszukommen oder man, ne, erstmal einen Klinikaufenthalt braucht, um sich körperlich zu stabilisieren. Also ich weise immer wieder auch auf meinem Account darauf hin, dass man wirklich auch bei dem kleinsten Sachen sich einfach Hilfe suchen darf, weil Essstörungen auch so viele Gesichter haben und sich das eben nicht immer nur im Essen zeigen muss.
Was siehst du denn als größte Herausforderungen, wenn es jetzt um Essstörungen geht oder für die Heilung von Essstörungen?
Das Stigma, würde ich sagen, ist sehr, sehr, sehr große Herausforderung, sowohl für mich als Coach, aber auch als Therapeut, einfach weil so viele warten, bis sie eben sich Hilfe suchen, weil sie noch nicht diese Diagnose haben. Also ne, das ist halt leider in der Psychologie auch nicht ganz so gut ausgelegt, muss ich sagen. Also gerade die Magersucht ist ab einem BMI von kleiner 17,5. Das ist schon echt großes Untergewicht eigentlich und das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr schade. Also dass ganz, ganz viele Ärzte, Therapeuten, das habe ich leider auch erlebt, eben sagen, ah, okay, du bist ja noch nicht so dünn, also dann ist es auch noch nicht so schlimm. Also ist zum Beispiel, was ich auch, als ich mir mal Hilfe gesucht habe, gehört habe, so diese Aussage, ach, du bist ja noch kein Spargeltarzan, sondern ja komm, dann ist auch noch nicht so schlimm. Und das ist halt, das macht mit einem natürlich dann wieder dieses Gefühl, okay, dann, ja gut, ne, dann muss ich mir jetzt auch keine Hilfe suchen, dann mache ich das halt einfach weiter. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, ich finde vor allem, es vermittelt ja irgendwie also das Gefühl, ja nicht ernst genommen zu werden in der Situation. Und ich denke mir, jetzt ist es eh schon so ein Riesenschritt für Menschen, sich Hilfe zu suchen. Weil ich finde immer, das ist oft die größte Herausforderung, einmal zu sagen, und jetzt mache ich was. Und dann gehe ich wohin und dann sagen wir die, naja, warum tust du denn das? Dir geht es ja eh super. Mhm. Ja, das ist halt wirklich sehr problematisch. Ne?
Richtig, vor allen Dingen bei den Essgestörten ist es meistens so, dass die eh schon einen sehr hohen Anspruch an sich haben und auch sehr gut funktionieren. Also Perfektionismus ist ja auch ein großes Thema. Und ich zum Beispiel habe super funktioniert, auch in der Schule, im Studium, das war für mich alles gar kein Thema. Und man sieht es eben von außen nicht an. Also gerade auch, wenn man es so schafft, seinen Alltag gut aufrechtzuerhalten, habe ich auch das Gefühl, dass man da auch dann denkt, ach ja, okay, dann ist es noch nicht so schlimm, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie auf der Couch liegst. Also ich finde, es ist einfach noch sehr viel Hemmschwelle da bei uns. Auch so dieses Wort Psychiatrie, Therapie. Es ist immer noch, ja, wenn jemand sagt, ne, ich gehe in Psychotherapie, sind immer noch sehr viele Leute, die skeptisch sind und sagen, ach, warum, ne, brauchst du das? Oder jetzt bist du da irgendwo gelandet, ne? Es ist irgendwie vielleicht so eine Gruppe. Also es ist sehr viel Stigma einfach noch da. Das sehe ich als so eine ganz große Herausforderung, da irgendwo noch dieses System ein bisschen zu revolutionieren. Das ist so mein Ziel. Und für in der Arbeit, finde ich, ist ganz oft das Commitment einfach so eine schwierige Herausforderung, das bei den Leuten aufrechtzuerhalten. Weil manche kommen so ganz motiviert zu mir, so in die ersten paar Stunden. Und dann sind sie erstmal so, okay, ich gehe jetzt den Schritt und ich habe mir Hilfe geholt. Und wenn dann vielleicht das Ergebnis erst ein bisschen später kommt, weil es braucht einfach seine Zeit, dann sind ganz viele dann doch schnell demotiviert. Oder es passiert so ein bisschen was im Außen und man fällt sofort wieder zurück ins Muster. Und da sich immer wieder selbst zu motivieren und auch eben mal so, ja, Rückschläge als kleine Fortschritte irgendwann später zu sehen, das ist nicht immer leicht, so auf der anderen Seite als Berater.
Das ist, Entschuldigung, dass ich möchte nur noch was sagen dazu. Das ist vielleicht auch irgendwie die Chance für die Lebens- und Sozialberater, weil in Österreich haben wir ja, wir haben ja Psychotherapeuten, wir haben eben die Lebens- und Sozialberatung, die ja genau für das da ist, für den unter Anführungszeichen gesunden Menschen, der einfach Themen hat, die man halt so hat, weil ich finde es eben sehr problematisch auch, dass ein Psychotherapeut halt grundsätzlich mit kranken Menschen arbeitet, mit Krankheiten arbeitet und die lernen ja auch, wie man mit Krankheiten dann umgeht und wie man Krankheiten behandelt. Nur wenn jetzt jemand zu mir kommt und jetzt, so wie du es vorher gesagt hast, jetzt ist noch nichts Diagnostiziertes, es ist vielleicht jetzt auch noch nicht so schlimm, dass man sagen kann, okay, du bist, weiß nicht, magersüchtig oder was auch immer, dass man dann trotzdem jemanden hat, wo man sagen kann, okay, da kann ich hingehen und jetzt einfach an meinem Gefühl arbeiten, das jetzt nicht passt. Ja. Und das ist ein großer Ausruf an alle Beraterinnen und Berater da in Österreich, auch diese Chance zu nutzen, auch was Marketing und so betrifft, dass man auch das bewirbt, dass man sagt, hey, du musst nicht diagnostiziert krank sein, um dir Hilfe zu holen, ne?
Ja, ganz genau. Also ich würde mir auch wünschen, dass es auch mehr unterstützt wird, also auch von den Krankenkassen zum Beispiel, weil ich habe oftmals ganz viele junge Leute halt auch so in meinem Altersbereich oder jünger, die das super gerne machen würden, einfach zum Studium, weil das auch eine große Belastung sein kann, aber das natürlich einfach auch eine Investition ist, die man vielleicht als Student nicht leisten kann und nicht jeder Elternteil unterstützt das. Also auch da ist manchmal so dieses, naja, ist die kompetent und solche Sachen, ne? Wenn man kein approbierter Psychotherapeut ist, dann ist man schon oftmals auch so ein bisschen drunter im Ranking und sehr kritisch gesehen. Und da wünsche ich mir auch, dass das einfach mehr offener wird, dass man da auch mehr zusammenarbeitet. Also ich finde das Zusammenarbeiten mit Therapeuten von meinen Klienten immer sehr schön, wenn die offen sind. Ja. Einfach, dass das so multidimensional ist. Ne? Es muss nicht immer dieses, okay, der ist Psychiater, der ist Therapeut und der ist nur Berater, sondern dass man einfach da, jeder bringt ja irgendwo was mit rein und jeder hat da so seinen Schwerpunkt und kann da einfach auch was reingeben.
Du hast jetzt auch gerade von den Eltern gesprochen, die vielleicht das Ganze unterstützen, vielleicht auch nicht, je nachdem. Wie wichtig ist dann das Umfeld, wenn es jetzt um eine Essstörung geht?
Also für die Heilung ist es sehr wichtig, das Umfeld. Also ich habe immer mal wieder so diesen Spruch in mir gehabt, wenn man kann nicht heilen in dem gleichen Umfeld, in dem man krank geworden ist. Und gerade diejenigen, die vielleicht eine sehr ungesunde Beziehungen haben, das muss nicht unbedingt die Familie sein, das kann natürlich auch eine Partnerschaft sein, ist das natürlich schwierig, da drin gesund zu werden. Und da ist es manchmal dann auch wichtig, rauszukommen aus diesem Umfeld. Aber es sind natürlich irgendwo auch Ressourcen, also auch die Familie, der Partner, die Partnerin, das kann schon eine wichtige Stütze sein, die die Leute eben auch immer wieder auffängt. Also in meiner Arbeit ist es jetzt nicht unbedingt die Bezugsperson, die, mit denen ich arbeite, weil für mich steht ja meine Klientin im Vordergrund. Aber manchmal ist es natürlich schon so, dass man auch Kontakt hat, vielleicht mal mit dem Partner oder so, einfach als Notfallkontakt, ne? Oder irgendwie mal sowas, wo man auch nach Hilfe fragen kann, weil auch für das Umfeld ist das natürlich eine sehr belastende Situation. Gerade das Thema Essstörung so zu sehen, irgendwo vielleicht auch, dass das Kind ja so vor den eigenen Augen sehr leidet oder vielleicht auch wirklich da am Hungern ist, ist schon sehr herausfordernd.
Gehe ich da richtig in der Annahme, dass zu dir wahrscheinlich zum Großteil Frauen kommen werden, oder?
Genau, also Großteil sind das Frauen, es betrifft aber auch Männer, das Thema Essstörung, aber meistens wird da gar nicht so drüber gesprochen. Also es betrifft beide, aber tatsächlich ist es bei mir das Coaching eher mehr auf Frauen ausgelegt.
Ich glaube aber, dass generell Essstörungen eher, also ich würde sagen, die Mehrheit Frauen sind, oder? Oder ist das sehr ausgeglichen?
Es ist sehr ausgeglichen, also es kommt so ein bisschen drauf an, auf Bundesland und Land, aber es gab schon durchaus auch Zeiten, wo das bei den Männern mehr war. Also bei den Männern kann es sein, dass es sich einfach mehr in so Sport oder Muskelsucht zum Beispiel zeigt. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Essstörung, aber es hat vielleicht ein anderes Gesicht einfach, anstatt jetzt zum Beispiel diese klassische Magersucht.
Ja, ich denke mir nämlich gerade, das Bild der Frau, ebenso wie ihr vorher gesagt habt, jetzt eben mit den Magazinen und die Bikini-Figur, die muss wieder her und so weiter, ist sicher etwas, was Frauen noch mehr abbekommen als Männer. Also mir kommt schon vor, dass vor allem in den letzten Jahren kommt mir vor, dass auch Männer immer mehr in dieses reingedrückt werden. Man muss so und so ausschauen, sonst passt es nicht. Aber so gefühlsmäßig ist trotzdem noch da. Also aus meiner Sicht, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv gesprochen, aber habe ich das Gefühl, dass da Frauen noch mehr in diese Rolle reingedrängt werden, als wie es bei Männern ist.
Ja, also es ist immer ein bisschen so unterschiedlich, ne? Einfach welches Gesicht von Essstörung es ist, aber es ist schon eigentlich ausgeglichen, einfach weil die Männer vielleicht ein bisschen mehr in der Dunkelziffer einfach hoch sind, ne? Weil die vielleicht sich einfach später Hilfe suchen. Das ist halt nochmal ein Thema irgendwo, als Mann anorektisch zu sein, als jetzt als Frau.
Mich würde interessieren, wir haben ja von Anfang an, also zu Beginn haben wir über dein Ease-Tagebuch ganz kurz gesprochen. Und jetzt würde mich interessieren, wie du das einbaust in deine Coachings.
Das Ease-Tagebuch ist tatsächlich so mein erstes Projekt gewesen, mit dem ich gestartet bin. Ich würde sagen, mit Instagram relativ zeitgleich. Da war ich noch ganz, ganz klein und auch noch so im Prinzip kein Coach, sage ich mal. Aber das Thema Reflexion war für mich sehr, sehr wichtig, auch in meiner Heilungsphase. Und das ist auch noch heutzutage einfach dieses mit sich beschäftigen, mit seinen Gedanken und Gefühlen. Und ich dachte, dass das einfach so eine gute Ergänzung ist oder auch eine Begleitung für Leute, die halt zum Beispiel auf einen Therapieplatz warten. Ja, das kann manchmal auch sehr, sehr lange sein. Und deswegen habe ich dieses Buch gestaltet. Das ist tatsächlich so ein Selbstfürsorge-Tagebuch. Also es geht wirklich darum, im Prinzip so eine positive Routine aufzubauen an Selbstfürsorge. Und es ist in 3 Monate gegliedert, also 90 Tage insgesamt. Und jeder Monat hat so einen eigenen Schwerpunkt. Also es gibt einmal den Schwerpunkt Selbstwirksamkeit, wo es so wirklich um diese Gedanken und Gefühle geht, die mal für sich zu analysieren, zu gucken, auch wo liegen meine Stärken. Das zweite ist eben das Thema Körperschema. Deswegen hat es auch so diesen Bezug zum Thema Essstörung, weil es da wirklich dann geht, okay, was für einen Kontakt habe ich zu meinem Körper, wie kann ich den auch verbessern? Und der 3. Monat ist dann so dieses Thema Emotion, was ja auch ein großes Thema ist. Und dazu gibt es dann halt sehr viele so fundierte Übungen aus der Psychologie, aber auch aus dem Bereich Coaching. Also mit so einem großen praktischen Teil, dass es eben nicht nur dieses Theoretische ist, sondern ich wollte da auch meine eigenen Übungen drin haben und Übungen, die halt ich auch in der Therapie kenne, solche Sachen. Deswegen ist es so eine Mischung aus Theorie und Praxis.
Und das kann man bei dir auf der Homepage kaufen,
genau,
oder?
Genau, richtig. Das kann man sich, aktuell ist es digital jetzt aktuell, ne, so fürs digitale Planen und Reflektieren. Fürs iPad kann man sich das dann direkt runterladen. Und für die, die was eben bei mir im Coaching sind, die bekommen das halt in physischer Form einfach auch mit. Das nutze ich dann ganz gerne mal, um was aufzugeben als Hausaufgabe oder um zu schauen, okay, wie läuft das so gerade bei dir? Und dann ist das halt so ein ja, ganz praktisches Tool.
Also alle, die da Interesse haben, wir werden das natürlich verlinken, wenn da jemand sagt, das würde er sich gerne anschauen oder vielleicht auch selber brauchen, werden wir auf jeden Fall auf Instagram und auf Facebook noch dazugeben.
Dankeschön.
Ja, ich finde es eine voll coole Sache, weil also viele haben so dieses Ding, sie würden halt gern gleich was tun. Und das ist, also ich kenne das von mir selber sehr gut, dass wenn irgendwas da ist, dass ich gleich was tun will.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Und, und natürlich ist nicht so, dass von einem Tag auf den anderen jetzt die komplette Veränderung passiert. Aber wenn man so das Gefühl hat, okay, man kann zumindest so ein bisschen was reinschreiben und man füllt vielleicht Seiten und man kann über Dinge nachdenken, das ist ja dann schon ein bisschen mehr, als wenn man jetzt einfach nur sozusagen auf die nächste Coaching-Einheit wartet oder wie auch immer. Also ich finde das eine super Sache.
Ja, genau. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, also von dem passt das ganz gut. Ja, also ich finde sowas auch immer schön. Ich habe auch, da sind ganz, ganz viele Affirmationen drin. Das mache ich ja auch mal so, diese morgendliche Affirmation. Ist halt einfach auch ganz schön, um seinen Tag da so ein bisschen immer mal wieder hochzuziehen. Ne?
Du hast es jetzt eh schon ein paar Mal angeschnitten. Also du bist ja selbst betroffen gewesen von einer Essstörung. Wie ist das bei dir jetzt persönlich? Musst du nach wie vor an diesem Thema arbeiten oder ist das etwas, wo man sagt, das ist, kann man irgendwann einmal wirklich abschließen, dass man sagt, okay, das ich brauche überhaupt nicht mehr drauf schauen. Wie ist da dieser Prozess?
Also aus meiner eigenen Krankheitsperspektive kann ich sagen, dass 100% Heilung möglich ist. Ich weiß, dass aber diese Aussage nicht alle unterschreiben. Also für mich in meiner Therapie war das immer so, ja, sie müssen irgendwann damit leben, so ein bisschen das Ding. Und das war für mich etwas, was für mich gar nicht in Frage kam. Also ich war entweder so, okay, entweder bleibe ich da drin und dann lebe ich halt damit. Oder es muss 100% weg sein. So ein Zwischending, das fand ich für mich irgendwie so nicht möglich. Ja? Also ich wollte da nicht irgendwie ständig irgendwelche Medikamente schlucken und ständig so zwischen Therapie und Klinikaufenthalt rumwechseln. Sondern für mich war eben nur eine A oder B. Und deswegen war dann dementsprechend mein Weg schon auch sehr, also ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich eben dadurch, dass ich eben sehr atypisch war, also ich hatte eigentlich kaum Untergewicht, das war immer wirklich nur eine kurze Zeit und danach war es immer so, dass man es mir nicht angesehen hat, aber mein Tag war halt trotzdem von Kalorienzählen bestimmt und ich muss, da muss ich einsparen und dann muss ich wieder gucken, was esse ich da und morgens und abends, also es ist so ein ständiger Gedankenkampf gewesen, dann natürlich auch durch Sport sehr, sehr viel, einfach dieses zur Ruhe kommen, mich hinsetzen, Tee trinken, das war für mich so gar nicht möglich, also ich war sehr streng auch mit mir, natürlich einen sehr kritischen Anteil. Und dementsprechend war ich dann auch sehr in der Heilung sehr ungeduldig und immer sehr dieses, es muss aber jetzt sofort sein. Und das hat natürlich nicht so gut funktioniert, weil man kann es nicht so schnell heilen. Also ich musste dann auch mich komplett nochmal rausnehmen und auch nochmal da aus diesem Umfeld rausziehen. Und erst dann konnte ich sagen, okay, jetzt bist du hier und jetzt musst du irgendwo auch gucken, dass du da diesen anderen Weg findest, also der nicht so ein quasi Heilung ist, also so mit der Essstörung irgendwie so im Hintertürchen. Das hatte ich eben ganz, ganz lange, dass ich gesagt habe, naja, ich esse eben ja alles wieder, aber trotzdem war ich noch im Einsparen oder Aufsparen. Also es war halt so es gab noch diese Parallelwelt und an der habe ich halt festgehalten, weil es war meine letzte Kontrolle, die ich irgendwo hatte und deswegen war es für mich eben sehr lange Zeit noch wichtig. Aber ich wusste, okay, wenn ich da wirklich raus will, dann muss ich halt wirklich auch in dieses Vertrauen gehen für meinen Körper und ja, Zunahme akzeptieren, auch mal in so einen oberen Gewichtsbereich kommen und Ängste auch aushalten, innere Blockaden, die ich natürlich sehr, sehr viele hatte, auch mich dem stellen. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Weg, also wieder dieses Fühlen lernen, weil für mich war es jahrelang so sehr neutral, die Gefühle. Also es gab nicht so ein total positives Gefühl, aber es gab auch kein so negatives Gefühl, sondern es war immer sehr, ja, ist alles so in Ordnung, mir geht's gut. Ich erwarte jetzt auch nichts Großes mehr, sondern eben so sehr gleichgültig irgendwie schon. Und das wieder zu lernen und damit auch umzugehen, dass mal Trauer kommt und dann kommt vielleicht mal Wut und dann ist aber auch wieder Freude, das war schon eine sehr große Achterbahn irgendwo auch emotional und nicht leicht, aber trotzdem wichtig für mich, weil ich mich da einfach nochmal ganz neu kennengelernt habe, auch meinen Körper. Ich habe ganz vieles ausprobiert, an Ratgebern gelesen, hier und da irgendwo mal in Therapiesachen reingeschaut, aber ganz viel Eigenarbeit mit mir gemacht. Also das war schon der größte Punkt, wo ich einfach selbst gesagt habe, okay, ich muss immer wieder mich in Situationen irgendwo auch zwingen, das mal auszuhalten, da mal wirklich ja, die Ruhe zu bewahren, nicht direkt wieder wegzurennen, in ein Muster zu rutschen und zu gucken, okay, wo ist die Angst? Und da, wo die Angst ist, muss ich leider auch hingehen, weil ansonsten kriege ich halt auch leider keinen Fortschritt. Und das war schwierig, einfach auch nebenher, weil das Leben läuft ja irgendwo auch weiter. Man ist leider nicht auf Dauer krankgeschrieben oder sowas, sondern ich war natürlich auch noch Student damals und das war nicht leicht. Also es waren schon sehr harte Jahre, aber für mich jetzt rückblickend schon auch, bin ich sehr dankbar, tatsächlich diese Essstörung gehabt zu haben, weil ich dadurch jetzt ganz anders auf die Gesellschaft gucke, auf diese Diäten, die alle laufen und auch auf alles so, was mit diesem Thema Körper zu tun hat. Also ich bin dafür heute nicht mehr anfällig. Es ist mir ganz egal, ob da im Sommer irgendwie wieder ein neuer Trend ist. Und natürlich auch wichtig für meine Arbeit, weil wenn ich selbst noch ein Thema damit hätte offen, dann wäre ich natürlich auch sehr oft getriggert, ne? Also in der Sitzung. Und sonst hätte ich diese Arbeit auch nicht so anfangen können. Das war schon für mich auch wichtig. Ich muss schon davor auch irgendwo stabil sein und meine Sachen größtenteils gelöst haben, zumindest was diesen großen Bereich betrifft, bevor ich anderen helfen kann. Und ich glaube, da muss man auch immer gucken beim Bereich Coach, weil Coach ist in Deutschland kein geschützter Begriff, sondern jeder kann sich so ein bisschen Coach nennen. Und ich sehe da natürlich auch leider auf Instagram ganz viel, die auch Coach sind, wo das aber schon schwierig ist und was ich manchmal von Klienten so mit bespiegelt bekomme, da sind Kurse für, ich weiß nicht wie viel Geld, ne, und die machen das in der Hoffnung, dass es gut ist und am Ende ist das nachher viel schlimmer als gedacht. Also das ist schon auch so ein zweischneidiges Schwert, dieses Coaching, weil ganz, ganz viele dann plötzlich auf dem Weg der Heilung denken, ah ja, okay, ich kann ja mein Wissen weitergeben, ich kann damit Geld verdienen und dann irgendwas eröffnen, ohne da so richtig sich davor reflektiert zu haben und diese Sicherheit auch zu haben, okay, das ist ein Themenbereich, der mich gar nicht mehr betrifft, da bin ich total standhaft.
Mir ist bei dem, was du jetzt da erzählt hast, irgendwie so dieser Spruch gekommen, Schmerz will gesehen werden, weil du gesagt hast, man muss dann, wenn man weiterkommen will, muss man dann auch hinschauen, auch wenn es weh tut. Und ich kann mir eben gerade vorstellen, wenn eben sich etwas so dann äußert und eben irgendwelche psychischen Themen, die man hat oder Traumata hat, was auch immer da alles da ist, wenn man sagt, man will das alles irgendwo loswerden und da ist aber nur was da, dann bleibt dann halt leider nichts anderes übrig, als dass man dann das Risiko geht und da hinschaut, so wie es dann vielleicht auch tut, aber der Erfolg spricht dann halt für sich in der Hinsicht, wenn man das dann wirklich auch riskiert. Ne?
Ja, also ich würde es natürlich schon empfehlen, ne, je nachdem, was man so hat an psychischen Themen, gerade so im Bereich auch mit Trauma, dass man sich schon Unterstützung holt, generell für jedes Thema. Aber ja, man muss leider schon sich diesen Schmerz anschauen und das ist aber das, was die wenigsten machen. Also das meiste ist halt, die verdrängen, die lenken ab und dann fragt man sich, warum nichts was bringt, ne? Oder warum man dann halt irgendwo krank wird oder Schmerzen hat und all diese Sachen. Also wir schauen mit, also ganz, ganz viele schauen einfach gar nicht so richtig auf sich im Alltag und nehmen sich Ruheinseln, dieses, wie geht's mir denn gerade heute, was brauche ich? Das stellen sich leider gar nicht mal so viele, sondern mehr so, okay, was sagt meine To-Do-Liste? Und ich glaube, so diese Entschleunigung, die ist sehr, sehr wichtig, gerade auch jetzt in dieser ganzen Zeit mit diesen vielen Sachen, die laufen in der Welt.
Was hat dir denn auf deinem Weg am meisten geholfen?
Für mich war immer wichtig, warum mache ich das? Also so ein Warum für mich zu finden. Und ich hatte zwar damals noch überhaupt nicht diese Vision von dem, was ich heute mache. Das hätte ich auch gar nicht für möglich gehalten. Aber so dieser Glaube daran, dass es Heilung gibt, also dass es einfach möglich ist, seinen Körper und seine Seele zu heilen, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und auch dann so Sachen wie, ich möchte mal eine gesunde Beziehung haben, also eine gesunde Partnerschaft, das war für mich früher gar nicht möglich, weil ich halt das nicht so gelernt hatte, Angst hatte, Bindungen einzugehen, körperliche Nähe ging gar nicht. Also ich wollte ein, sagen wir mal, normales Leben haben. Ich wollte irgendwann eine Familie gründen, heiraten, diese Sachen. Und ich wusste, okay, mit einer Essstörung kannst du weder Kinder bekommen, noch eine gesunde Beziehung führen. Und wenn ich in dem bleibe, wo ich damals war, und da war ich damals gerade mitten im Burnout, mit gerade mal 20 Jahren, dass ich da dann nichts erreichen könnte groß in meinem Leben, sondern immer wieder zwischen Therapien und den ganzen so umherdümpeln würde. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht diese ganzen Diagnosen sein, die ich war. Und das war so mein stärkster Antrieb, dass ich da rauskomme in Unabhängigkeit, ohne dieses ganze, ja, kranke System, sage ich mal. Das war für mich sehr, sehr wichtig und auch immer wieder dann, okay, wenn es einen Tag schlecht ging, wenn ich Rückschritte hatte, zu sagen, okay, es ist in Ordnung, ich bin zurückgefallen, aber ich kann trotzdem wieder morgen einen neuen Tag beginnen. Also ich habe dann meistens, okay, ne, morgen neuer Tag, ich wache auf und ich kann nochmal ganz neu starten. Manchmal habe ich das auch stündlich gemacht, gesagt, okay, wenn der Zeiger auf der 12 ist, so, dann machst du nochmal was komplett anderes. Also mich da immer wieder so selbst anzutreiben.
Wenn jetzt da von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Klient, eine Klientin kommt und es kommt raus, dass da irgendwo Essstörungen in irgendeiner Form dabei sind. Was würdest du raten? Auf was muss man aufpassen? Wie sollte man da vorgehen? In erster Instanz einmal.
Als Berater oder als
Betroffener? Berater.
Als Berater. Sensibel auf jeden Fall. Also nicht zu schauen, okay, wie viel wiegt die Person? Was ist sie gerade? Also so, ich sag mal, diese ganze oberflächliche Ebene, die würde ich komplett weglassen. Das frage ich auch überhaupt nicht, weil ich finde, man fühlt sich dann so direkt angegriffen. So, okay, ich wiege x und x Kilo und dann bin ich schon wieder in so einem System drin, ne, so einem Schubladen. Also ich finde, es ist immer wichtig, da sehr sensibel ranzugehen und einfach zuhörend und irgendwo auch so dieses, okay, alles, was du mir sagst, ist okay, es darf da sein. Also dass man da nichts irgendwie so ankritisiert und sagt, ja, das kann aber nicht sein oder das ist nicht so schlimm. Also dass man da nicht einfach so oben so eine Hätschelhand drauflegt und sagt, naja, komm, du hast doch Ressourcen, sondern dass man wirklich alles ernst nimmt. Weil gerade ganz, ganz viele so eine perfekte Rolle auch spielen, auch als Patient für den Therapeuten oder für den Berater. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach da erstmal ganz fürsorglich rangeht, so als so eine Art, ja, liebevolle Freundin vielleicht auch.
Das erinnert mich irgendwie an Personen, die auch zu uns in Beratung kommen mit einem Thema, aber zuerst mal über ein anderes Thema reden. Mhm. Also und wir dann sozusagen in der Beratung herausfinden, dass das eigentlich gar nicht das Thema ist, sondern dass da was ganz anderes dahinter steckt, aber dass das einfach schwierig war, von Anfang an jetzt direkt anzusprechen. Vielleicht auch, weil es der Person eben noch gar nicht so klar war, dass genau das jetzt dahinter steckt oder was genau jetzt dahinter steckt.
Ja, das kenne ich. Also meistens auch so, dass die Menschen zu mir mit einem anderen Thema kommen, also mit Essstörung natürlich, weil sie mich darüber kennenlernen. Aber ich meistens dann schon recht schnell merke, dass das ein ganz anderes Thema da dahinter ist. Ja, ja, genau.
Jetzt hast du ja uns erzählt, dass du auch eine Essstörung hattest. Du hast gesagt, okay, du hast das auch zu 100% sozusagen abgeschlossen. Gibt es trotzdem Methoden von dir oder Dinge, die du tust, damit du sozusagen auch eine Art der Grenze zwischen dir und den Klientinnen irgendwie hast, dass du sozusagen nicht, doch irgendwie nicht getriggert wirst? Oder gibt es sowas bei dir gar nicht?
Ja, also ich würde sagen, so getriggert nicht, ne? Also das nicht, weil es ist ja, ich bin ja als professionelle Beraterin da, aber ich würde schon sagen, ich hatte durchaus schon Stunden und Klienten, die mich natürlich auch mal mitgenommen haben, ja, also die in der Situation vielleicht wirklich was Traumatisches erzählt haben oder etwas sehr Belastendes, da kamen sehr viele Gefühle mit dazu und natürlich sitze ich da dann nicht so, ne, kalt, sage ich mal, sondern natürlich macht das auch was mit mir, also manchmal ist es schon so, dass mich das natürlich auch nochmal beschäftigt, also ich habe ja auch so einen WhatsApp-Support für meine Klienten, ja, also die können mir natürlich auch dazwischen schreiben, das macht das Ganze sehr intensiv, aber ich grenze mich schon auch immer ab. Also ich mache das schon so, dass ich zum Beispiel vor und direkt nach der Stunde nicht wie in der klassischen Therapie direkt die Leute schon so rein und rauskommen, sondern ich habe da wirklich schon so ein paar Stunden einfach auch für mich. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich zum Beispiel durch meine hochsensible Art einfach das auch brauche. Also ich kann auch nicht 10 Patienten am Tag haben, ja, sondern ich muss da schon sehr gucken, dass das so vielleicht 2, 3 Leute sind. Und das reicht dann einfach auch schon für mich, dass ich jedem auch diese Aufmerksamkeit geben kann und diesen Raum auch halte, weil es ist ja alles online bei mir. Das macht natürlich das Ganze auch ganz gut, ortsunabhängig, aber es ist natürlich auch durchaus sehr anstrengend und somit schaue ich natürlich schon, okay, was tue ich auch für mich? Also ich mache regelmäßig Yoga, ich gehe gerne laufen, raus in die Natur, also ich brauche schon so auch meine Kraftorte und die suche ich dann schon jeden Tag auf, damit ich einfach auch diese Arbeit machen kann, weil es ist natürlich eine intensive Arbeit und da ist Abgrenzung einfach auch sehr wichtig.
Intensive Arbeit, aber offensichtlich oder eindeutig eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die du da machst.
Ja, einfach, es ist auch eine sehr schöne Arbeit, definitiv. Also es ist sehr, sehr schön, natürlich auch dieses Vertrauen zu bekommen von den Leuten, aber natürlich ist es auch intensiv. Aber ich glaube, das ist immer so zwischenmenschliche Berufe, die sind einfach auch intensiv.
Wie lange arbeitest du denn normalerweise mit deinen Klientinnen?
Auch sehr unterschiedlich tatsächlich, aber meistens ist es so, dass dadurch, dass eher mehr Frauen zu mir kommen, die schon sehr lange in der Essstörung sind und die auch schon ja, ein bisschen älter sind, sage ich mal, dass die schon einfach auch mehr Zeit brauchen. Ne? Das ist nicht mehr dieses, sie sind schon aus dem Akuten draußen und da macht man noch mal ein bisschen was, sondern da ist halt auch schon sehr viel Chronisches da und da muss man dann schon einfach sich viele Bereiche vielleicht auch anschauen, auch im Umfeld. Und das kann so 2-3 Monate sein, aber es gibt auch Leute, die bei mir ein Jahr und länger da sind, manchmal auch mit Pausen. Ne? Also es kommt auch auf die Abstände drauf an. Manche sehe ich einmal die Woche, manche auch manchmal nur so 2-3 Wochen, je nachdem einfach auch, wie die Arbeit das zulässt, Familie. Wenn Therapie noch mit drin ist, ne, dann guckt man auch, dass es nicht irgendwie zu viel ist für die Person. Also ganz unterschiedlich.
Ist für dich noch was, Tina, was dir am Herzen brennt?
Ja, weil du gerade gesagt hast, man muss dann auch schauen, dass es eben nicht zu viel wird für Klientinnen. Also ich kann mir natürlich vorstellen, wenn dann mehrere Personen auch involviert sind, dass das dann auch vielleicht auch eine Herausforderung ist, zu sagen, okay, wann gehst du wohin, wie arbeiten die Leute auch zusammen? Also kriegst du dann auch Informationen von den Psychotherapeuten direkt, wie die Arbeit dort ausschaut oder wie schaut das normalerweise aus?
Ja, also das ist immer so, wenn die mir sagen, okay, sie haben noch eine Therapie, dann ist das so, dass ich quasi denen das mitgebe, in der Therapie zu sagen, dass sie quasi jetzt im Coaching sind, zusätzlich für den Bereich Essstörung oder Trauma oder beides. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie der Therapeut auch drauf ist, sage ich mal. Es gibt manche, die sind da schon sehr offen auch ja, für und sagen dann, okay, ich schreibe der eine Mail, ja, und dann machen wir meistens irgendwie so einen Termin aus und wir tauschen uns einfach mal aus, wie arbeite ich, wie arbeitet sie, wo sind da so die Schwerpunkte und dann kann man sich so alle paar Monate mal austauschen, wenn vielleicht man auch irgendwo stagniert, ja. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass sich da irgendwie gar keiner meldet, ja. Gibt es einfach auch, weil vielleicht ja, die Therapeutin das irgendwie nicht möchte oder warum auch immer. Also ich, für mich finde es immer schön, wenn es eben so ein Austausch ist und wenn man da einfach zusammenarbeitet, weil man möchte ja eigentlich das Beste für den Klienten. Aber gut, es gibt halt auch Leute, die sind nicht so offen für diesen Bereich Beratung und Coaching und das akzeptiere ich auch und es ist nicht unbedingt essentiell für meine Arbeit, um zu wissen, okay, der macht das und das.
Ja, klar, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da zusammenarbeitet, dass dann das Potenzial generell nochmal höher ist, wenn man sozusagen von beiden Seiten in eine Richtung steuert.
Genau, dann kann man sagen, ne, die Therapeutin macht vielleicht innere Kindarbeit, ich mache mehr den körperzentrierten Teil. Also ich finde das immer sehr schön und dann, genau, also wichtig ist natürlich immer diese Entbindung von der Schweigepflicht, das ist ja klar. Einfach, dass ich da diese Informationen bekommen darf und weitergeben darf. Aber eigentlich bespreche ich das immer in erster Linie mit meinem Klienten, was darf ich weitergeben, was darf ich erzählen und dementsprechend, ja, guckt man dann zusammen.
Cool. Ja, ich finde es irgendwie eine schöne Sache, wenn man da zusammenarbeiten kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch dann für zukünftige Klienten vielleicht dann so sein kann, dass du sagst, hey, ich habe da jemanden und schick den weiter und umgekehrt auch. Oder man kann sich da so ein bisschen gegenseitig unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch viele so andere Coaches, ne, oder Berater als Kollegen und da finde ich das immer sehr schön. Also wenn da so ein offener Austausch ist und jeder hat ja so seinen Schwerpunkt, dann kann man natürlich da schon mal sagen, hey, ne, also das wäre vielleicht jemand für dich oder so. Aber auch da ist gar nicht so viel Offenheit immer da, muss ich sagen. Also zumindest habe ich es bisher noch nicht ganz so stark erlebt, nur mit einigen. Aber ja, vielleicht kommt da einfach auch noch mehr in der Zukunft, wenn das Thema Beratung und Coaching so ein bisschen mehr, ja, ich glaube, es kommt gerade erst so mehr ins Rollen. Ne? Dass das mehr Attraktivität findet, auch unter den Leuten.
Ich glaube, es ist immer ganz ein wichtiger Schritt, weil ja das oft dann ein bisschen so vermischt wird mit Energetik und, ja. und einfach in Richtungen, wo man sagt, die haben alle ihre Berechtigung und so weiter, aber was einfach ganz was anderes ist, als was jetzt einfach Beratung ist, das was einfach ganz klar wissenschaftlich fundiert ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass es auch mit das rausgeht, was wer macht. Ja? Und wenn die Leute wissen, was wir machen und oder vor allem Psychotherapeuten und Psychologen und Psychiater wissen, was wir machen, dann tun sie dir leichter, wenn sie mal zu uns geschickt werden und dann vielleicht sagen, ja, hey, pass auf, der wird passen oder die wird passen für dieses Thema. Ja? Ich glaube, das ist einfach nur ja, ein Prozess, wo wir gerade ziemlich drinstecken. Aber ich bin da guter Dinge, dass wenn viele Leute so sind wie wir, die so denken, dass wir da dann alle mal wirklich als Team gemeinsam arbeiten können.
Ja, also wäre auf jeden Fall auch meine Vorstellung, dass da mehr einfach das alles als so ein gemeinsames Netzwerk gesehen wird.
Ja, und vielleicht kurzes Heads-up, die Julia hat vor, nach Wien zu ziehen. hat sie uns vorher gesagt.
Ja.
Also wer vielleicht in Wien ist oder in Österreich ist und sich mit ihr vernetzen will, dann bitte gerne drauf los.
Ja, gerne.
Beziehungsweise generell, nachdem du online arbeitest, wenn du irgendwie mal, wenn jemand mit Klientinnen und Klienten arbeitet mit Essstörungen, wo sagt, hey, da traue ich mich nicht mehr ganz drüber, das ist mein Metier. Ich glaube, da haben wir eine sehr gute Quelle jetzt da, die wir da weitergeben können.
Dankeschön.
Ja, Julia, dann komme ich zur letzten Frage. Und zwar, das ist immer unsere Lieblingsfrage zum Schluss.
Okay.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Kann persönlich, beruflich, kann alles sein?
Ja, also ich würde sagen, ja, persönlich wünsche ich mir tatsächlich, dass Österreich sich erfüllt. Bevorzugt auch Wien tatsächlich. Also das ist gerade so mein persönlicher Wunsch. Beruflich wünsche ich mir tatsächlich, dass es eben so ein bisschen mehr so ein Netzwerk arbeiten wird. Also dass tatsächlich einfach mehr der Beruf des Beraters, des Coaches mehr angesehen wird. Ja, dass vielleicht da doch einfach irgendwie auch mal eine Möglichkeit mit Krankenkassen, also mit finanzieller Unterstützung einhergeht, weil ich würde mir das für so viele junge Leute vor allen Dingen wünschen, dass die sich das einfach das auch leisten können. Also dass Hilfe da genauso zugänglich gemacht wird wie ein Kurs für Sportprävention oder was auch immer. Also das würde ich mir sehr wünschen und dass mehr Stigma rausgenommen wird. Aber generell für mentale Gesundheit, nicht für Essstörungen, sondern generell für psychische Erkrankungen. Das ist auch so meine große Vision und Aufgabe, was ich mit Instagram irgendwo mache, dass ich wirklich immer mehr aufkläre, auch mal provoziere gerne, ja, also wirklich auch mal nicht immer nur dieses, ach, alles ist super, ne, sondern wirklich auch mal sage, was falsch läuft leider in unserem Krankenkassensystem. Und da würde ich durchaus auch gerne mal Vorträge halten oder einfach, ja, mir wünschen, dass da manchmal auch Bücher umgeschrieben werden. Einfach mit dem Wissen zum Beispiel, dass Betroffene gefragt werden von Depressionen, Essstörungen oder was auch immer. Wie fühlt sich das denn wirklich an? Und dass sowas ins Buch reingeschrieben wird zur Lehre und nicht dieses, ja, klassische, die haben ein Problem mit dem Essen, also gibt denen, ne, sie müssen essen lernen und dann ist diese Krankheit irgendwie vollendet. Also das würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr mehr so diese Augen geöffnet werden, so über diesen Tellerrand zu schauen von Krankheiten.
Ich sage jetzt mal was dazu, was ja sonst nicht der Fall ist. Ich sage jetzt, was ich mir wünsche. Ja. Ich wünsche mir, dass deine Wünsche alle in Erfüllung gehen, weil ich bin da 100% bei dir. Ja. Also
Dankeschön.
Alles, was du da gesagt hast. Erstens mal, wenn du wirklich nach Wien kommen solltest, das wäre natürlich der Oberhammer, weil das, du passt sicher super zu uns.
Ich komme euch besuchen.
Das ist so Fakt. Also das ist, aber selbst wenn du nicht nach Wien ziehst, ja, also das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber alles, was du da gesagt hast, das soll bitte die ganze Welt hören, oder zumindest mal der ganze deutschsprachige Raum, dass sich da wirklich was verändert und da wirklich was passiert in dieser Hinsicht.
Ja. Liebe Julia, vielen, vielen, vielen Dank für vielen, vielen, vielen Dank.
Ein dreifaches Vielen sogar. Ja. Das ist selten, selten kommt sowas. Ja.
Na, ich fand das Interview echt extrem spannend. Ich finde es auch wirklich wahnsinnig wichtig, was du machst und ich freue mich darüber, dass du vielleicht bald wirklich nach Wien kommst und da auch ganz viele Wiener Klientinnen und Klienten helfen kannst. Und ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich in Wien.
Dankeschön.
Oder wirklich herziehst. Und ja, dass sich auch all deine Wünsche erfüllen. Also ich bin auch bei euch.
Ach ja, toll. Nee, ich fand es auch. Sehr schönes Interview.
Das freut uns sehr. Ja, dann würden wir sagen, wir schließen ab für heute. Wir sagen natürlich wieder bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder zu dem Ease-Tagebuch, zu der Arbeit generell von der Julia, wir werden alles noch einmal posten und es so gut wie möglich raustragen, dass wenn es da Interesse gibt, dass ihr euch da melden könnt und dass wir uns dafür netzen können, weil das ist uns sehr wichtig. Und ja.
Ich habe noch was.
Du hast noch was?
Ja, wir haben vergessen, Julia zu fragen, ob sie noch irgendwas unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen sagen möchte.
Nee, eigentlich so spontan, glaube ich. Nö, ich glaube, ich fände es einfach schön, wenn alle sich die Podcast-Folge anhören, ne, wenn euer Podcast noch mehr Reichweite bekommt. Also gerne teilen für alle, die irgendwie auch Berater, Coach, was auch immer, mit Social-Media-Account gerne irgendwie mit reinnehmen, dass der Podcast einfach ja ein offenes Ohr bekommt.
Also jeder, der das jetzt noch gehört hat und jetzt noch dabei ist, noch 53 Minuten, der hat das jetzt zum Teilen. Also das ist jetzt einmal ein Befehl von meiner Seite, ja, teilt das. Ja.
Genau. Und ein Abo da lassen.
Ja, genau, ein Abo da lassen und 5 Sterne bei Spotify. Ja.
Genau.
Okay, Verkauf Ende. Ja, cool. Dann wünsche ich all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine wunderschöne Woche. Danke dir, Julia, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.